our previous session, we looked at the total opposition between the flesh.
In unserer vorigen Lehreinheit betrachteten wir den Widerstreit von Fleisch und Geist. Wir sahen, dass es keine Versöhnung zwischen beiden gibt, und aus diesem Grund sieht der Heilsplan Gottes vor, das alte fleischliche Wesen zu töten und durch den Heiligen Geist in uns ein völlig neues Wesen hervorzubringen. Obwohl Gott dies bereits im vollen Umfang bereitgestellt hat, muss es, wie ich betonte, in unserem Leben erst noch praktisch umgesetzt werden. Deshalb müssen wir die Werke des Leibes töten. Das wird Gott nicht für uns tun. Er hat uns das Recht dazu gegeben, er hat uns die Autorität und die Vollmacht gegeben, aber wir müssen es selbst tun. In Johannes 1 heißt es über jene, die Jesus annehmen und von Neuem geboren werden, Gott habe ihnen die Autorität gegeben, Kinder Gottes zu werden. Es ist wichtig zu verstehen, dass man Autorität bekommt, sobald man wiedergeboren wird. Du wirst durch die Wiedergeburt nur das, was du durch die Ausübung der Autorität wirst, die Gott dir gegeben hat. Autorität ist nutzlos, wenn man sie nicht ausübt. Die Wiedergeburt ist also im Grunde ein Potenzial, die Chance, zu etwas Wunderbarem zu werden, wenn man die zur Verfügung gestellte Autorität ausübt. Doch wenn du nichts anderes tust, als aller Welt zu erzählen, du seist wiedergeboren, aber nie den intelligenten Versuch unternimmst, im biblischen Sinne Autorität auszuüben über die Probleme, mit denen du zu tun hast, und über die Sünden, die dir immer noch anhaften, dann wirst du keinen Fortschritt machen. Paulus sagt, wir müssen die eine Art zu denken, den einen Lebensstil, das Fleisch, hinter uns lassen und zu einer neuen Art zu denken, zu einem neuen Lebensstil übergehen. Wir brauchen dazu die Hilfe des Heiligen Geistes, der uns auch gerne dabei hilft. Somit kommt Paulus zu folgender Schlussfolgerung. Denn so viele durch den Geist Gottes geleitet werden, die und nur die sind Söhne Gottes. Dann erinnert er uns in Römer 8,15 daran, dass wir nicht wiederum Sklaven geworden sind und nicht unter dem Geist der Knechtschaft, das ist Gesetzlichkeit, gekommen sind. Er stellt Sinai Golgatha gegenüber. In Sinai hatten die Israeliten Angst und schreckten vor dem Berg zurück. Sie sagten, wir wollen diese Stimme nicht noch einmal hören. Doch Gott will keine Sklaven machen, er möchte Söhne haben, deren Motiv Liebe und Respekt ist und die ausrufen, Abba, Vater. Der Geist selbst bezeugt zusammen mit unserem Geist, dass wir Kinder Gottes sind. Jeder, der aus Gott geboren ist, hat dieses Zeugnis in sich. Wenn du dieses Zeugnis nicht in dir hast, musst du überprüfen, ob du wirklich aus Gott geboren bist. Ich sage das, weil ich nämlich mit Missionaren auf dem Missionsfeld war, die nicht wussten, was es heißt, wiedergeboren zu sein. Das waren aufrichtige Leute, die richtig lebten, aber es ist etwas ganz anderes, das übernatürliche Zeugnis des Heiligen Geistes zu haben, ein Kind Gottes zu sein. Wenn der Heilige Geist dir sagt, dass du ein Kind Gottes bist, dann ist es nicht so wichtig, was andere Leute sagen. Was er sagt, ist entscheidend. Gehen wir weiter zu Vers 17, wo Paulus etwas Wichtiges sagt. Wenn aber Kinder, so auch Erben. Erben Gottes und Miterben Christi. Ich bevorzuge dieses Wort Miterben, denn nach dem Erbrecht bedeutet das nicht, dass jeder von uns einen kleinen Teil des Erbes bekommt, sondern es bedeutet, dass wir uns alle das gesamte Erbe teilen. Das ist eine gewaltige Aussage. Wir sind Erben all dessen, was Jesus erbt, weil wir seine jüngeren Geschwister sind. Doch dafür gibt es eine Bedingung, und viele Leute übersehen diese Bedingung. Am Ende von Vers 17 heißt es, wenn wir wirklich mit ihm leiden, damit wir auch mit verherrlicht werden. Unser Erbe hängt davon ab, ob wir bereit sind, mit ihm zu leiden. Wenn du nicht bereit bist, dich dem Leid zu stellen, kannst du kein Erbe Gottes werden. Wenn du das Leiden ablehnst, kannst du meiner Meinung nach auch dein Erbe nicht beanspruchen. Wir sind Erben Gottes, wenn wir tatsächlich mit ihm leiden. Im Leib Christi ist heute die Tendenz festzustellen, Leiden als etwas abzutun, das im Christenleben keinen Platz hat. Ich weiß nicht, wo die Leute das in der Bibel finden, vielmehr sagt die Bibel oft genug das Gegenteil. Nun, wir lesen weiter und überlegen nun, wie und wozu wir leiden. Denn das ist etwas, das für jeden von uns in gewissem Maße relevant ist. Paulus sagt im nächsten Vers: Denn ich denke, dass die Leiden der jetzigen Zeit nicht ins Gewicht fallen gegenüber der zukünftigen Herrlichkeit, die an uns geoffenbart werden soll. Wenn man bedenkt, was Paulus alles erleiden musste, ist dies schon eine bemerkenswerte Aussage. Ich möchte euch kurz die Liste seiner Leiden in 2. Korinther 11, 23 vorlesen. Er spricht hier von Menschen, die behaupten, sie seien Diener Christi und sagt: Sie sind Diener Christi? Ich rede unsinnig. Ich über die Maßen. In Mühen umso mehr. In Gefängnissen umso mehr. In Schlägen übermäßig. In Todesgefahren oft. Von den Juden habe ich 5x40 Streiche weniger einen bekommen. Das sind insgesamt 195 Streiche. 3x bin ich mit Ruten geschlagen, 1x gesteinigt worden, 3x habe ich Schiffbruch erlitten, 1 Tag und 1 Nacht habe ich in Seenot zugebracht. Wir brauchen nicht weiterzulesen. Bemerkenswerterweise sagt er im selben Brief an früherer Stelle, denn das schnell vorübergehende Leichte der Drangsal bewirkt uns ein über die Maßen überreiches ewiges Gewicht von Herrlichkeit. Also, worüber beklagst du dich, Bruder? Wie schwer ist deine Drangsal im Vergleich zu der des Paulus? Und Paulus bezeichnete seine Drangsal als leicht. Hier im Römerbrief sagt er, dass die Leiden der jetzigen Zeit nicht ins Gewicht fallen angesichts der zukünftigen Herrlichkeit, die geoffenbart werden soll. Entscheidend war, dass Paulus stets auf die Herrlichkeit blickte. Wenn wir unseren Blick für die Herrlichkeit verlieren, hat auch unser Leiden keinen Nutzen für uns. Paulus sagt in 2. Korinther 4, 17: Denn das schnell vorübergehende Leichte der Drangsal bewirkt uns ein über die Maßen überreiches, ewiges Gewicht von Herrlichkeit, da wir nicht das Sichtbare anschauen, sondern das Unsichtbare, denn das Sichtbare ist zeitlich, das Unsichtbare aber ewig. Leiden wird in dir also die Absicht Gottes erfüllen, solange du auf die Dinge siehst, die unsichtbar sind. Versteht ihr? Paulus hatte die unsichtbare Herrlichkeit stets vor Augen. Und kein Leid fiel angesichts der Herrlichkeit, die er in der Zukunft sah, ins Gewicht. Doch wenn wir unseren Blick auf die ewigen Dinge verlieren, werden wir dennoch leiden, aber nicht davon profitieren. Zurück zu Römer 8. Nun kommt meines Erachtens eine der tiefschürfendsten Passagen im ganzen Neuen Testament. Römer 8, 19. Denn das sehnsüchtige Harren der Schöpfung wartet auf die Offenbarung der Söhne Gottes. Wie ich es verstehe, meint er damit Folgendes: Wir sind nicht die Einzigen, die leiden. Die ganze Schöpfung leidet wegen unserer Sünde. Denn es war ja die Sünde des Menschen, die die Schöpfung dem Chaos und der Vergeblichkeit preisgab. Die Schöpfung wird erst dann erlöst werden, wenn wir erlöst werden. Deshalb wartet die ganze Schöpfung auf uns. Das ist eine gewaltige Aussage. Ich lese sie nochmal. Denn das sehnsüchtige Harren der Schöpfung wartet auf die Offenbarung der Söhne Gottes. Die Schöpfung wartet darauf, dass wir in unserer Auferstehungsherrlichkeit geoffenbart werden. Ich bin der Meinung, dass die Schöpfung viel leidenschaftlicher auf die Verheißungen Gottes reagiert als viele Christen. Hierzu kurz 2 Psalmworte. Psalm 96, 11: Es freue sich der Himmel und es frohlocke die Erde. Es brause das Meer und seine Fülle. Es frohlocke das Feld und alles, was darauf ist. Auch alle Bäume im Wald sollen jubeln vor dem Herrn, denn er kommt. Im Grunde freut sich die ganze Schöpfung auf das Kommen des Herrn. Mit Ausnahme der Gemeinde. Die Gemeinde schläft. Die Bäume sind wach, die Berge sind wach, die Seen sind wach, die Tiere sind wach, doch die Gemeinde schläft. Wir leben nicht mehr im Einklang mit Gott und der Schöpfung. Psalm 98, 7: Es brause das Meer und seine Fülle. Und das begeistert mich, denn Jesus sagte, am Ende der Zeit werden die Herzen der Menschen verschmachten, und zwar vor Angst und angesichts der Dinge, die über die Erde kommen, und angesichts des Brausens des Meeres. Wenn das Kommen des Herrn näher rückt, wird das Meer so begeistert sein und so sehr brausen, dass es die Ungläubigen erschreckt. Das ist doch etwas. Es brause das Meer und seine Fülle, die Welt und die darauf wohnen. Die Ströme sollen in die Hände klatschen. Habt ihr euch schon mal vorgestellt, wie es ist, wenn die Ströme, die Flüsse in die Hände klatschen? Alle Berge sollen zusammen jubeln. Und warum das alles? Alle Berge zusammen sollen jubeln vor dem Herrn, denn er kommt, die Erde zu richten. Er wird die Welt richten in Gerechtigkeit und die Völker in Geradheit. Die ganze Schöpfung sehnt sich danach, dass der Herr kommt und die Dinge regelt. Der Mensch war ursprünglich der Verwalter der Erde, doch nach seinem Fall vergewaltigte er die Erde. Er machte sie in vielen Teilen öde, nackt, leer und misshandelte sie. Und nun schreit die Erde zu Gott: Wie lange wirst du es noch zulassen, dass diese Menschen auf uns herumtrampeln, uns zerfetzen, uns beschmutzen und unsere Atmosphäre verunreinigen? Könnt ihr euch das vorstellen? Unser Problem liegt oft darin, dass wir so ich-bezogen sind. Jemand sagte mal, das typische Gebet eines durchschnittlichen Gemeindemitglieds lautet: Gott segne mich und meine Frau, meinen Sohn und seine Frau, uns vier und niemand sonst. Amen. Paulus öffnet hier jedoch unsere Augen für diese Dimension, sich in die ganze Schöpfung hineinzuversetzen und mit ihr zu leiden. O, mögen doch unsere Herzen weit werden. Lesen wir weiter in Vers 20. Denn die Schöpfung ist der Nichtigkeit unterworfen worden. Andere Übersetzungen sagen Eitelkeit oder Leere. Ein modernes Wort hierfür wäre vielleicht Frustration. Denn die Schöpfung ist der Nichtigkeit unterworfen worden, nicht freiwillig, sondern durch den, der sie unterworfen hat, auf Hoffnung hin, dass auch selbst die Schöpfung von der Knechtschaft der Vergänglichkeit freigemacht werden wird zur Freiheit der Herrlichkeit der Kinder Gottes. Beachtet: Erst wenn die Kinder Gottes zur Freiheit ihrer Herrlichkeit gelangen, wird die Schöpfung befreit werden. Lesen wir kurz eine Schlüsselstelle aus der Zeit nach dem Sündenfall. 1. Mose 3,17: Und zu Adam sprach Gott: Weil du auf die Stimme deiner Frau gehört und gegessen hast von dem Baum, von dem ich dir geboten habe, du sollst davon nicht essen, so sei der Erdboden verflucht um deinetwillen. Habt ihr schon mal darüber nachgedacht? Der Mensch war zum Verwalter über die ganze Erde bestellt worden. Er war vor Gott rechenschaftspflichtig. Und sein Fall riss alles, wofür er verantwortlich war, mit in die Katastrophe. Heute versuchen wir gern, diesem Prinzip der Verantwortlichkeit zu entrinnen. Aber es lässt sich nun mal nicht leugnen, dass wir vor Gott für bestimmte Dinge verantwortlich sind. Eltern sind verantwortlich für ihre Kinder. Wie viele von euch stimmen mir zu, wenn ich sage, dass Kinder leiden, wenn die Eltern scheitern? Sie haben es nicht verdient, aber sie leiden, weil jene scheitern, die als ihre Verwalter bestellt worden sind. Dasselbe Prinzip gilt für die gesamte Erde. Gott setzte Adam über die ganze Erde. Er sagte: Mach dir die Erde untertan, herrsche über sie, sie untersteht deiner Verwaltung. Doch als er fiel, hatte das katastrophale Auswirkungen auf die gesamte Erde. Seht ihr, wie groß unser Verantwortungsbereich ist? Das ist ein erschreckender Gedanke, zumindest für mich. Hört zu, wie es weitergeht. So sei der Erdboden verflucht um deinetwillen. Mit Mühsal sollst du davon essen alle Tage deines Lebens, und Dornen und Disteln wird er dir sprossen lassen, und du wirst das Kraut des Feldes essen. Was sind zwei sichtbare Merkmale eines Fluchs? Dornen und Disteln. Wer ermöglichte die Befreiung vom Fluch? Jesus. Ist euch schon mal aufgefallen, dass er eine Dornenkrone trug und man ihm einen purpurnen Mantel umhängte, was ja die Farbe der Distel ist? Das war die Bestätigung Gottes, dass Jesus die Erde von ihrem Fluch befreite. Doch die Erlösung wird erst vollendet, wenn die Erlösung des Menschen vollendet ist. Zurück zu Römer 8,21: Dass auch selbst die Schöpfung von der Knechtschaft der Vergänglichkeit frei gemacht werden wird zur Freiheit der Herrlichkeit der Kinder Gottes. Denn wir wissen, und auch das ist so eine Stelle, bei der die meisten von uns nicht wissen, worum es geht, aber wir sollten es wissen, denn wir wissen, dass die ganze Schöpfung zusammen seufzt und zusammen in Geburtswehen liegt bis jetzt. Habt ihr das gewusst? Hört zu, wie wir darauf reagieren. Nicht allein aber das, sondern auch wir selbst, die wir die Erstlingsgabe des Geistes haben, auch wir selbst seufzen in uns selbst und erwarten unsere Adoption als Söhne, die Erlösung unseres Leibes. Ich möchte euch ganz offen fragen, und ich könnte mir dieselbe Frage stellen: Gilt das auch für dich? Hast du es schon mal erlebt, dass der Heilige Geist in dir seufzt? Nicht wegen eines bestimmten Problems, sondern wegen der Erlösung der Schöpfung? Hast du jemals Mitgefühl für diese Schöpfung, die wir, Männer und Frauen, durch unsere Sünde so schrecklich in Mitleidenschaft gezogen haben? Und sie leidet immer noch unter den Konsequenzen unserer Sünde. Wir haben uns nicht wie die Verwalter der Erde verhalten, sondern wie ihre Ausbeuter. Unsere Selbstsucht und unsere Habgier treiben die Erde in den Ruin. Doch wir, die wir die Erstlingsgabe des Geistes haben, sollten eine ganz andere Einstellung haben. Wir sollten uns in die Erde hineinversetzen, mit ihrem Seufzen mitfühlen, an ihrem Seufzen Anteil haben, ihre Sehnsucht mit ihr teilen. Wonach sehnt sie sich? Nach Erlösung. Wann wird diese Erlösung kommen? Wenn Jesus wiederkommt. Was wird dann mit uns geschehen? Unser Leib wird verändert werden, das wird die Erlösung unseres Leibes sein. Paulus sagt, klar und deutlich am Ende von Vers 23, auch wir selbst seufzen in uns und erwarten unsere Adoption als Söhne, die Erlösung unseres Leibes. Es ist eine Irrlehre zu behaupten, das werde vor der Auferstehung geschehen. Vielmehr wird unser Leib bei der Auferstehung erlöst werden. Ich denke, ich sollte euch Philipper 3 vorlesen. Ich habe den Eindruck, einige von euch betreten hier Neuland. Das Ziel des Christenlebens besteht nicht darin, in den Himmel zu kommen. Das ist nur eine Phase auf unserer Reise. Das Ziel ist die Auferstehung. Und erst dann wird unsere Erlösung vollendet werden, weil dann nämlich die Erlösung unseres Leibes vollendet werden wird. Wenn es euch nur darum geht, in den Himmel zu kommen, dann bleibt ihr hinter dem eigentlichen Ziel zurück. Paulus formuliert in Philipper 3, 10 sein Lebensziel und sagt, um ihn zu erkennen. Man könnte hier meinen, Paulus wäre dem Herrn nie begegnet, doch wir alle wissen, dass er ihm begegnet ist. Aber er sagt, es gibt noch so viel mehr vom Herrn, das ich noch nicht kenne, aber erkennen will. Um ihn zu erkennen und die Kraft seiner Auferstehung und die Gemeinschaft seiner Leiden. Könnt ihr das begreifen? Das war das Ziel des Paulus. Und irgendetwas in mir veranlasst mich immer und immer wieder euch zu warnen, wenn ihr meint, ihr werdet am Leiden vorbeigehen, werdet ihr an allem vorbeigehen. Wenn ihr meint, ihr werdet dem Leiden entkommen, werdet ihr alles verpassen und keine Erben sein. Wenn ich dies lese, denke ich an eine Zeit in meinem eigenen Leben. Warum wollte Paulus an den Leiden Jesu Anteil haben? Warum nicht nur an seiner Kraft, sondern auch an seinem Leiden? Ich denke, er wollte nicht, dass Jesus allein leidet. Als meine erste Frau starb, war ich drauf und dran abzureisen, weil ich auf einer Konferenz hätte sprechen sollen. Im letzten Augenblick sagte ich ab. Und ich bin seit jeher dankbar dafür, dass ich bei ihr war in diesem Augenblick. Ich hätte auf die Konferenz fahren können und sie hätte alleine sterben können, aber das wäre schrecklich für mich gewesen. Ich weiß nicht, ob ich euch das nahe bringen kann, aber so fühlte Paulus. Er sagte, ich möchte nicht, dass Jesus allein leidet. Wenn er leiden muss, dann möchte ich bei ihm sein und mit ihm leiden. Ich versuche heute, euch ein ganz anderes Bild davon zu malen, worum es im Leben eines Christen eigentlich geht. Es geht nicht um die Liste von 17 Segnungen, die du alle bekommst, es ist viel mehr drin enthalten. Paulus sagt, um ihn zu erkennen und die Kraft seiner Auferstehung und die Gemeinschaft seiner Leiden, indem ich seinem Tod gleichgestaltet werde. Das heißt, dass ich meinen alten Menschen wirklich in den Tod, wirklich diesen Tod erleben lasse, der mit seiner Hinrichtung am Kreuz bereits besiegelt worden ist. Ob ich irgendwie hingelangen möge zur Auferstehung aus den Toten. Was war sein Ziel? In den Himmel zu kommen? Nein, hinzugelangen zur Auferstehung aus den Toten. In den Himmel zu kommen ist nur eine kleine Pause auf unserer Reise. Das Ziel ist die Auferstehung. Dann sagt er Folgendes. Und wenn schon Paulus dies sagt, wie viel mehr wir, nicht dass ich es schon ergriffen habe oder schon vollendet sei. Seid ihr auf diesem Weg schon weiter als Paulus zum Zeitpunkt, als er dies schrieb? Ich jage ihm aber nach, ob ich es auch ergreifen möge, weil auch ich von Christus ergriffen bin. Wem jagte er nach? Der Auferstehung des Leibes, denn das ist die Vollendung der Erlösung. Jesus erlöste den Geist, die Seele und den Leib, doch diese Erlösung wird erst bei der Auferstehung in ihrem vollen Ausmaß offenbar werden. Am Ende von Philipper 3 heißt es, denn unser Bürgerrecht ist in den Himmeln, von woher wir auch den Herrn Jesus Christus begierig als Heiland erwarten, der unseren Leib der Niedrigkeit umgestalten wird, zur Gleichgestalt mit seinem Leib der Herrlichkeit, nach der wirksamen Kraft, mit der er vermag, auch alle Dinge sich zu unterwerfen. Was wird mit unserem Leib geschehen, wenn Jesus kommt? Er wird zur Gleichgestalt mit seinem Leib der Herrlichkeit umgestaltet werden. Derzeit haben wir einen, wie es im Griechischen heißt, Leib der Demütigung. Das ist eine Folge des Sündenfalls. Es gibt viele Dinge in unserem Körper, auf die wir nicht näher eingehen können, aber eins steht fest, er demütigt uns. Ihr Frauen, ihr könnt die schönsten Kleider anziehen und das beste Parfüm benutzen, doch wenn euch heiß wird, dann schwitzt ihr. Stimmt's? Oder wir können das schönste und beste Essen genießen, doch einige Zeit später müssen wir auf die Toilette. Und wie würdig kann man auf der Toilette sein? Versteht ihr? Wir leben in einem Leib der Demütigung. Doch wenn Jesus kommt, wird all das aufhören und wir werden einen Leib wie den seinen bekommen. Gehen wir nun zurück zu Römer 8. Denn wir wissen, dass die ganze Schöpfung zusammen seufzt und zusammen in Geburtswehen liegt bis jetzt. Parallel dazu lesen wir einige Worte Jesu. Matthäus 19,28. Es geht mir hier um die Wiederherstellung, nicht nur um unsere persönliche Wiederherstellung, sondern um die Wiederherstellung der Schöpfung. Jesus aber sprach zu ihnen: Wahrlich, ich sage euch, ihr, die ihr mir nachgefolgt seid, auch ihr werdet in der Wiedergeburt, wenn der Sohn des Menschen auf seinem Thron der Herrlichkeit sitzen wird, auf 12 Thronen sitzen und die 12 Stämme Israels richten. Es kommt eine Wiedergeburt. Es ist die Wiedergeburt der Schöpfung. Das ist die Erlösung der Schöpfung. Dann sagt Jesus in Matthäus 24,8 über die Kennzeichen der Endzeit: All dies aber ist der Anfang der Wehen. Die Wehen wovon? Die Wehen der Geburt eines neuen Zeitalters, und ich meine damit nicht die New Age-Bewegung, ich hoffe, ihr wisst das. Dann sagt er in Lukas 21,28, wenn aber diese Dinge, und das sind die Dinge, die er in Matthäus 24 beschreibt, wenn aber diese Dinge anfangen zu geschehen, so blickt auf und hebt eure Häupter empor, weil eure Erlösung naht. Seht ihr, das ist der Höhepunkt. Nicht nur unsere persönliche Erlösung, sondern die Erlösung der ganzen Schöpfung. Und die ganze Schöpfung seufzt in Geburtswehen und sehnt sich genau danach. Und es ist Gottes Absicht, dass wir, die wir die Erstlingsgabe des Geistes haben, gemeinsam seufzen. Dass wir uns nicht immer nur um unsere persönlichen Probleme und unsere Gemeindequerelen drehen, sondern dass wir die herrliche Vision dessen sehen, was Gott im Sinn hat. Und dass wir uns im Gebet dafür einsetzen, dass es wahr wird.